Ja, wir haben am ersten Abend versucht, uns ein Bild von der Bibel her darüber zu verschaffen, auf welchem Weg der Mensch in satanische Abhängigkeit geriet und auf welchem Weg der Mensch immer wieder in satanische Abhängigkeit gerät. Und ich habe behauptet, dass die Beschreibung vom Sündenfall, dass das uns das Modell gibt, anhand dessen wir erkennen, welches die Methode Satans ist, um Macht über den Menschen zu gewinnen. Wir haben gesehen, wenn der Mensch sich von der Abhängigkeit von Gott, seinem Schöpfer, abwendet, gerät er in die Macht Satans. Und es sind nur verschiedene Lockvögel, welche der Böse verwendet, um den Menschen von seinem Vertrauen allein auf Gott abzubringen, auf anderes. Nun, wir wollen uns heute Abend mit der Frage beschäftigen, wie kann der von Satan, von den Dämonen verstrickte Mensch frei werden. Und ich habe zum Schluss behauptet, dass wir, wenn wir schon ausschließlich aus der Bibel wissen, wer der Böse ist, und wenn wir ausschließlich aus der Bibel wissen können, wie der Mensch in die Macht des Bösen geriet, und auch allein aus der Bibel wissen können, wie weit sich die Macht des Bösen erstreckt. Wenn wir da allein von der Bibel zuverlässige Auskunft bekommen, dann werden wir auch allein aus der Bibel zuverlässige Auskunft darüber bekommen, wie der Mensch aus satanischer Verstrickung befreit werden kann. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ich halte es für wichtig, dass wir uns ganz streng daran halten und uns nicht täuschen lassen oder verunsichern lassen oder beirren lassen von vielen Erfahrungen, die geboten werden. Nun, Erfahrungen, die haben ihren Wert und wir sollen sie zur Kenntnis nehmen, auch ernst nehmen. Die Frage ist dann aber, was wir mit diesen Erfahrungen machen. Und wir müssen sie ganz einfach messen am Wort Gottes. Und das Wort Gottes zum Ausgangspunkt all unseres Urteilens und auch all unserer Praxis nehmen. Sonst werden wir ganz sicher irre gehen, ganz sicher. Nun, es ist uns auch bewusst geworden, die Bibel macht es uns in dieser Frage deutlich, dass wir zwar über die Art des Bösen und wie er Zugang in das Menschenherz fand, dass wir da Auskunft bekommen, aber wir wissen nicht, woher das Böse kommt und manches ist uns unerklärbar. Wir verstehen nicht alles über die Herkunft und über das Warum des Bösen, aber, und dieses Aber ist ein Aber von Gewicht, aber es ist uns alles gesagt. Wir wissen wirklich alles, was wir wissen müssen, um aus jeglicher satanischer Macht frei zu werden. Da hat uns die Bibel alles gesagt, was wir wissen müssen. Und wir dürfen auch davon überzeugt sein, dass uns nichts an Information fehlt, die wir brauchen, um aus jeglicher Verstrickung des Bösen frei zu werden. Nun, ich habe am Freitagabend nur behauptet, dass man im Neuen Testament mindestens 12 verschiedene Ausdrücke findet für die Art, in der Satan Macht hat über den Menschen, über den nicht erlösten Menschen. Und wir finden 14 Ausdrücke, die uns zeigen, wie der Satan Macht und Einfluss gewinnen kann über den erlösten Menschen. Wir müssen das natürlich ernst nehmen. Es wäre ein ganz großer Irrtum, sagten wir, dass der Christ in keiner Gefahr steht, seitens der Macht Satans. Nun, es finden sich Ausdrücke folgender Art über die Macht, die der Satan über die Menschen findet, dämonisiert. Das ist fast direkt, fast Silbe für Silbe vom Griechischen übernommen. Dämon, ein griechisches Wort, das entsprechende Verb, das verwendet wird im Neuen Testament, daimonizomenos, das heißt so viel wie dämonisiert oder von Dämonen befallen. Es wird meistens mit besessen übersetzt. Ist vielleicht nicht so glücklich. Es ist besser für unser Verständnis, wenn wir daran denken, das griechische Wort besagt einfach dämonisiert, von Dämonen befallen. Allerdings wird dieser Ausdruck nur verwendet für Ungläubige und kommt nur in den Evangelien vor. Oder es heißt, ein Mensch habe einen unreinen Geist. In Markus 3, Vers 30 wird es von einem Menschen gesagt, er habe einen unreinen Geist. Da steht, er hat einen unreinen Geist. Nun, das wurde zwar vom Herrn gesagt, als Behauptung, es wird auch von anderen Menschen gesagt, einen unreinen Geist haben. Der Ungläubige kann also in dieser Weise von Satan, von Dämonen befallen sein. Aber jetzt Ausdrücke, die die Gläubigen betreffen, die die Christen betreffen. Die sind ja für uns sehr viel wichtiger, dass wir die richtig verstehen und einordnen. Paulus verwendet im 1. Korintherbrief einen Ausdruck, der sehr deutlich ist und der uns deutlich macht, dass der Christ nicht sorglos und gleichgültig sein darf in diesen Dingen. Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und er sagt, dass sie Gemeinschaft haben mit den Dämonen, wenn sie Gott und den Götzen gleichzeitig ihre Opfer bringen oder in eine Beziehung treten wollen zu den heidnischen Göttern. Dann werden sie Gemeinschaft haben mit Dämonen. Oder Paulus sagt im Epheserbrief, dass die Christen dem Teufel nicht Raum geben sollen. Sie können ihm also Raum geben. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 27. Gebt nicht Raum dem Teufel. Oder Paulus spricht davon, dass Gläubige durch Hochmut in den Fallstrick des Teufels fallen können. 1. Timotheus 3, 7. Jemand kann ins Gericht des Teufels fallen und Vers 7, in den Fallstrick des Teufels. Also vom Satan gefangen sein, wie in einer Falle. Das steht auch in 2. Timotheus 2, Vers 26. Aber jetzt wollen wir uns fragen, welchen Weg zeigt uns das Neue Testament zur Befreiung aus solchen Abhängigkeiten, solchen satanischen Abhängigkeiten? Das Neue Testament verwendet dazu am häufigsten den Ausdruck austreiben. Ekballein auf Griechisch. Das heißt so viel wie fortschicken oder fortjagen oder forttreiben oder austreiben. Und wenn ein Dämon ausgetrieben worden ist, dann heißt es, er sei ausgefahren oder er fahre aus. Griechisch exerchestai. Man könnte das auch übersetzen mit hinausgehen oder hinaustreten. Nun, diese Ausdrücke kommen nur in den Evangelien und in der Apostelgeschichte vor. und beschreiben immer ein Geschehen an unerlösten Menschen, ohne Ausnahme. Aber was sagen uns jetzt die Lehrbriefe darüber, wie der Gläubige sich entweder wappnen kann gegen satanische Mächte oder wie er befreit wird, gelöst wird aus satanischer Verstrickung, wenn solche geschehen ist? Schlagen wir jene Stelle auf, welche das Grundlegendste sagt über die Auseinandersetzung zwischen dem Christen und den Mächten der Finsternis. Ja, wir können sicher sagen, Epheser 6, die Verse 10 bis 20, jener Abschnitt sei der ausführlichste, der darüber direkt verbindliche, lehrhafte Aussagen macht. Über die Tatsache, dass ein solcher Kampf da ist von satanischen Mächten, die Christen binden, aufhalten, stören, hindern wollen und wie der Christ sich zu verhalten habe. Vers 12. Unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Was soll jetzt der Christ tun? Vers 13. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Hier haben wir zwei Verben. Zuerst dieser Ausdruck, die Waffenrüstung Gottes, aufnehmen, gut, das wäre das Erste. Und dann diese beiden Verben, widerstehen und stehen. Und die kommen einige Male vor, im Zusammenhang mit der Macht Satans gegenüber den Christen, widerstehen. Und ich verrate das jetzt schon, austreiben oder ausfahren wird in Bezug auf Christen nie verwendet. Kommt in den Lehrbriefen kein einziges Mal vor. Also widerstehen. Und dazu ist dem Christen die Waffenrüstung gegeben. Nun, worin besteht die Waffenrüstung? Und die wird jetzt beschrieben. Und beachten wir, welches die Waffen sind, welches die Mittel sind, die Gott dem Christen in die Hand gibt, um geschützt zu bleiben vor allen Versuchen des Teufels, den Christen zu hindern, aufzuhalten, zu binden, ihn in einen Fallstrick zu ziehen. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Dann angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Dann, Vers 15, beschut, um standfest zu sein mit der Bereitschaft, das Evangelium zu treiben, wie es Luther sagt, das Evangelium zu verkündigen oder auch zu verteidigen. Dann, Vers 16, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Und dann das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Das also sind die Waffen. Wahrheit, Wahrhaftigkeit, geschenkte, aber auch praktische Gerechtigkeit. Den Glauben. Das ist das Wort Gottes, an das wir uns halten und allen Einflüsterungen oder Versuchungen des Teufels entgegenhalten. Das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Und dann zu aller Zeit betend, Gebet. Gebet, das ist der Ausdruck unserer völligen Abhängigkeit von Gott. Und wenn wir sahen, dass der Mensch sich dadurch der Macht Satans aussetzt, dass er sich aus der Abhängigkeit von Gott entfernt, dann haben wir hier den Schutz vor aller Macht Satans in der Abhängigkeit von Gott. Im Gebet sind wir von Gott abhängig. Und da haben wir eine Waffenrüstung, die uns schützt vor allen Versuchen, Listen, feurigen Pfeilen und wie sie genannt werden, des Bösen. Widerstehen steht hier im Vers 13. Das steht auch im Jakobusbrief in Kapitel 4. Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wiederum widerstehen. Nicht exorzieren oder gebieten oder austreiben. Widerstehen. Auch im 1. Petrusbrief, 1. Petrusbrief, Kapitel 5, da steht zunächst etwas über alles Ansinnen und Wirken des Teufels. Seid nüchtern, wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben. Nun, wie widerstehen wir dem Teufel? Jakobus sagt es, indem er zwei Dinge in einem Atemzug nennt. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Indem wir uns Gott unterwerfen, uns ihm anbefehlen, uns unter seine mächtige Hand demütigen, widerstehen wir dem Teufel. Ja, und eigentlich verstehen wir das, wenn wir wiederum bedenken, wie geriet der Mensch und wie gerät der Mensch fortwährend unter die Macht Satans, indem er sich aus Gottes Abhängigkeit herauslöst. Und der Mensch, der auf sich selbst vertraut oder auf andere Dinge vertraut und sich damit gegen oder sogar über Gott stellt oder stellen will, gerät unter die Macht Satans. Unterwerfen wir uns nun Gott, seinem Willen, seinem Fügen und Schicken, seinem Wort, dann muss der Satan von uns lassen. Wir werden am Schluss hierfür noch ein Beispiel sehen aus der Bibel. Ja, und was rät Paulus den Korinthern, denen er sagt, dass sie in Gefahr stehen, mit den Dämonen Gemeinschaft zu haben, oder vielleicht, dass er sagen will, dass durch das, was sie tun, schon Gemeinschaft haben mit den Dämonen, was rät er ihnen? Nun, nicht das, was manche denken würden, du musst jetzt zu einem Seelsorger gehen und du musst jetzt jemanden über dich beten und diesen Dämonen gebieten lassen. Nein, sondern Paulus sagt, flieht diese Dinge, welche euch der Gemeinschaft der Dämonen aussetzen. 1. Korinther 10, flieht den Götzendienst. Das also ist das Mittel, das Paulus hier nennt, zur Befreiung aus dieser widergöttlichen Verstrickung. 1. Korinther 10, 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und dann erklärt er, warum sie das tun müssen. Wo sie es nicht tun, werden sie sonst womöglich Gemeinschaft mit Dämonen haben. Was sagt Paulus den Ephesern, denen er sagt, gebt nicht Raum dem Teufel? Jemand hat dem Teufel Raum gegeben, der Teufel hat also Macht in seinem Leben. Was sollen sie dagegen tun? Und wiederum nicht das, was wir wahrscheinlich erwarten würden, eine Spezialseelsorge, eine Okkultseelsorge oder so etwas, sondern Epheser Kapitel 4, die Mittel, die er nennt, sind die, legt die Lüge ab, Vers 25, Epheser 4, 25, redet Wahrheit miteinander, zürnt, sündigt nicht, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, keine faule Rede gehe aus eurem Mund, indem wir all das beherzigen und befolgen, entziehen wir dem Satan jeden Raum. Und wenn wir ihm Raum gegeben haben, müssen wir bekennen, ich habe böse, faule, schlechte Worte geredet, oder ich habe gelogen, oder ich habe gestohlen. Ich bekenne das, lege das ab und stehle nicht mehr, lüge nicht mehr. So wird dem Teufel der Raum entzogen. Oder diese Stelle, wo Paulus davon spricht, dass Christen in den Fallstrick des Teufels geraten und gefangen sind für seinen Willen. Das ist ja sehr stark. Und manchmal erzählen Menschen davon, ja, ich merke so Zwänge und ich will eigentlich das Gut, aber ich tue dann immer Dinge, die stärker sind als ich. Gefangen von der Sünde, im Fallstrick Satans, gefangen für seinen Willen. Hier nennt uns Paulus in 2. Timotheus 2 den Weg der Befreiung. Wir müssen von Vers 24 an lesen, 2. Timotheus 2, die Verse 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. Also Buße zur Erkenntnis der Wahrheit, befreit vom Fallstrick des Teufels. Ja, manchen scheint das ein bisschen normal, zu gewöhnlich. Es ist gar nicht so dramatisch, wie man manchmal denkt, es müsse sein. Also mit Exorzismus und mit Fasten und mit Schreien und ich weiß nicht was. Also ganz undramatisch. Und doch eine großartige, wunderbare, eine gewaltige Befreiung durch Gottes Eingreifen. Gott greift ein, wenn wir Buße tun und die Dinge wieder so sehen, wie Gott sie sieht, also zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so werden wir frei vom Fallstrick Satans. Paulus sagt den Galatern, sie seien behext oder bezaubert. Galater 3, Vers 1. Und da würde man ja auch denken, ja, wenn die behext oder bezaubert sind, da muss man etwas ganz Besonderes tun. Eine spezielle Okkultseelsorge, eine Spezialbehandlung. Nun, was ist das Mittel, das Paulus verwendet, um die Galater zu befreien von dieser Bezauberung oder Verhexung? O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Fragt er. Was ist das Mittel? Das Mittel ist die Lehre des Evangeliums. Er lehrt sie über den Weg der Rechtfertigung durch Glauben allein, den Empfang des Heiligen Geistes durch Glauben allein und zeigt ihnen, das ist der Weg, um von dieser Bezauberung oder Behexung freizukommen. Das Evangelium der Gnade Gottes neu erkennen und im Glauben ergreifen. Im Galaterbrief im Kapitel 5 redet Paulus von Zauberei als einem der Werke des Fleisches. Galater 5, Verse 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich auch vorher gesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Zauberei. Ja, es gibt Menschen, die sagen, sie seien von einem Geist der Hurerei befallen. Und darum können sie nicht anders als immer wieder unreine Handlungen, unreine Gedanken und unreine Dinge tun. Und sie hätten also eine Befreiung von diesem Bann dieses Hurengeistes nötig. Oder eben Zauberei. Sie hätten Zauberei betrieben. Nun, Sünde müssen wir immer bekennen. Wenn wir gesündigt haben, müssen wir sie bekennen und der Herr vergibt. Das ist das Erste, was wir tun müssen, um von der Schuld dieser Sünde freizukommen. Aber dann das Zweite, wie kommen wir von der Macht dieser Sünde frei? Und Paulus sagt es hier, im Vers 24, die des Christus sind, also die Christus gehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten, samt all diesen Werken, die er aufgezählt hat, alles da eben sind. Zorn, Zank, Geschrei, Spaltungen, Sekten, Hader, Zauberei, Trinkgelage, Hurerei, das sind Werke des Fleisches, auch Zauberei. Und die Befreiung von der Macht dieser Sünden, auch eben solcher Sünden, die man Okkultsünden nennt, geschieht durch das Kreuz. Die des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Nun, es gibt einen Abschnitt im Neuen Testament, der uns ganz ausführlich dieses Problem erörtert, unter dem alle Christen leiden und mit dem alle Christen zu kämpfen haben, dass die Sünde Macht über ihnen hat, immer wieder Macht über ihnen gewinnt, dass sie Dinge tun, Dinge, ja, wo sie tatsächlich sagen wollen, ich will das eigentlich gar nicht tun, aber ich tue es immer wieder. Römer 6, 7 und 8. Dort diskutiert, wenn ich das einmal so sagen darf, der Apostel Paulus ausführlich diese Frage der Macht, der Sünde und des Bösen auch im Leben des erlösten Menschen und zeigt uns, wie wir von jeder Macht des Bösen freikommen. Nun, es ist nicht mein Thema heute Abend, das jetzt zu erklären. Aber ihr wisst, wie Paulus diesen Weg der Befreiung beschreibt. Dadurch, dass uns bewusst wird, Gott hat unser Fleisch gerichtet, als er Christus richtete, als er am Kreuz hing. Wir sind mit Christus, dem Tod, überantwortet worden, unter das Todesurteil gestellt, das Fleisch gerichtet. Getötet, begraben. Das ist der Weg der Befreiung. Und manchmal gibt es Leute, die sagen, ja, aber da ist mehr als nur das Fleisch am Werk, wenn Leute unter Zwang stehen. Paulus sagt ja, es waren Zwänge. Ich wollte das Gute tun, aber etwas war stärker als ich und ich tat immer wieder das Böse. Das sagt er in Römer 7. Das sind ja genau diese Art Zwänge. Ich bin immer wieder versucht, mit zornigen Worten und Äußerungen des Zornes über Brüder, Schwestern oder über meine Frau herzufahren. Und immer wieder werde ich von diesem Jähzorn ergriffen, obwohl ich es nicht will. Und dann meinen manche, ja, das ist ein Indiz dafür, dass hier okkulte Mächte wirken. Paulus sagt, das sind Werke des Fleisches. Und er sagt, dass er selbst solche Zwänge kannte. Nämlich Römer 7. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Also im Sinn von erkenne ich nicht an, heiße ich nicht gut. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Oder Vers 20. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Er sagt es ganz deutlich, dass er Dinge tat oder tut. Wahrscheinlich redet er hier in der Gegenwartsform von Zeiten, die er durchmachte. Und dann zeigt er auf, wie wir davon freikommen. Römer 7, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Immer wieder das Gleiche. Da allein ist Befreiung. In der Gemeinschaft mit dem Herrn, in der Abhängigkeit vom Herrn und dann in Römer 8 der Wandel im Geist. Also nichts von irgendwelchen Hantierungen wie Austreibung oder Binden von bösen Mächten oder Lossagen von okkulten Sünden. Nichts davon. Am Kreuz wurde das Fleisch gerichtet. Und all diese bösen Werke sind Werke des Fleisches. Und Satan hat Macht über den natürlichen Menschen, über den von Gott unabhängigen Menschen. Oder wir können eben sagen, über das Fleisch. Die Natur des Menschen, die nicht an Gott hängen will, die ihm nicht untertan sein will, ihm gar nicht untertan sein kann, da gewinnt Satan Macht. Und wenn wir im Fleisch wandeln und leben im Eigenwillen oder im Unglauben, hat Satan Macht über uns. Ist aber das Fleisch gerichtet, hat Satan keine Macht über uns. Ja, wie Paulus das erörtert und darlegt, ist so einfach und einleuchtend, ich sage nicht leicht auszuleben, aber alles Leere, einleuchtend. Wir begreifen das, ja, so muss es sein, dass man sich doch verwundert, wie stark solche Gedanken und Ideen, dass man von bestimmten Sorten von Sünden auf einem anderen Weg frei werden müsse. Ja, dass man sich wundern muss, dass solche Gedanken so viel Aufnahme finden. Diese Gedanken haben keinen Platz in der ganzen Art, wie die Schreiber der neutestamentlichen Lehrbriefe über Sünde, die Macht der Sünde, die Macht Satans über den Gläubigen reden und argumentieren. Wirklich nirgends. Gar nirgends. Nun, wenn dem so ist, was ist dann von Dämonenaustreibungen zu halten? Nun, es gibt Christen, und ich hoffe, zwar ist ja nicht sicher, wir können die Herzen nicht lesen, aber die der Ansicht sind, man müsse unbedingt die Dämonen binden und auch bei Christen die Dämonen austreiben. Sonst würden sie nie zu einem Christenleben durchdringen, so wie Gott es sich gedacht hat. Hier in diesem Buch über die dämonische Verstrickung ein Beispiel: die Amerikanerin Pat Brooks hat zum Beispiel einmal im Fernsehprogramm Club 700 alle dämonischen Mächte in den Zuschauern für 3 Tage gebunden, und sie weiß von erstaunlichen Erfolgen zu berichten. Sie glaubt, dass es die größte Irrlehre der Kirche ist, dass jeder Mensch bei der Bekehrung von allen Dämonen verlassen werde. Also sie meint, man müsse bei Christen Dämonen austreiben. Und das denken manche. Nun, was sagt uns jetzt das Neue Testament zu diesem besonderen Gegenstand, Dämonenaustreibung? Dämonenaustreibungen werden beschrieben und auch erwähnt nur in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. In den Lehrbriefen kommt die Dämonenaustreibung nicht vor. Dann weiter zum neutestamentlichen Befund. Wer führte Dämonenaustreibungen aus? Jesus und die Apostel. Und dann wird von Philippus gesagt, dass im Zusammenhang mit seinem Predigtdienst in Samaria Dämonen ausfuhren. Das wird so in einem Satz gesagt, Menschen wurden geheilt und die unreinen Geister fuhren aus. Apostelgeschichte 8, Vers 7. Denn von vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Also wirklich nur von Jesus Christus, von den Aposteln, und hier diese eine Stelle von einem Nicht-Apostel, Philippus, wird etwas gesagt über Ausfahren von Dämonen. Paulus hat bei dieser Frau mit dem Wahrsagergeist diesem Dämon geboten, und er ist ausgefahren. Also es ist nicht etwas, das Paulus selbst nicht gekannt hätte und als Apostel nicht praktiziert hätte. Aber das Erstaunliche ist, oder Erstaunliche, die Tatsache, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, ist die, dass er in den Lehrbriefen nie davon schreibt, dass man das tun müsse, dass das in den Gemeinden und durch die Christen zu geschehen habe. Und er deckt in den Lehrbriefen ja alles ab, was den Wandel, das Zeugnis des Christen betrifft, sein Zusammenleben in der Gemeinde, sein Verhalten gegenüber den Menschen in der Welt, die Predigt des Evangeliums. Er redet von all diesen Dingen, wiederholt, ausführlich. Er redet nie von Dämonenaustreibung, gibt nie eine Anweisung dazu. Im 1. Timotheusbrief sagt er, dass im Kapitel 4 in den letzten Zeiten die Menschen von Glauben abfallen werden und sie werden auf betrügerische Geister achten und auf Lehren der Dämonen. Und jetzt würde man doch denken, die Welt wird immer dämonisierter. Und das ist das Argument, das manche vorbringen in ihrer Verlegenheit, wo sie sehen, in den Lehrbriefen steht nichts. Ja, in der Endzeit werde die Dämonisierung ebenso zunehmen. Dann werde das eben akut und dann müsse man, wie damals die Apostel, wieder Dämonen austreiben. Hier redet Paulus von den letzten Tagen und er redet davon, dass tatsächlich eine Dämonisierung der Christenheit stattfinden wird. Und dann müssten wir doch hier erwarten, wenn das die Methode wäre, um diesem Übel zu begegnen, dass Paulus nun etwas sagt über Dämonenaustreibung. Er sagt nichts. Sondern das Mittel ist, halte an mit dem Lehren und mit dem Lesen des Wortes Gottes. Immer wieder das Gleiche. Im 2. Timotheusbrief redet Paulus auch von der Endzeit und von Verführung und von gräulichen Zeiten. Und was ist das Mittel, auf das er dort verweist in diesem Zusammenhang? Das Wort Gottes. Der rechte Umgang, die gründliche Kenntnis, der rechte Gebrauch des Wortes Gottes. 2. Timotheus 3. Und sagt dann, alle Schrift, Verse 16 und 17, ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen, voll ausgerüstet sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Zu jedem notwendigen guten Werk völlig geschickt. Und dazu gehören offensichtlich nicht spezielle Fähigkeiten für okkulte Seelsorge oder Dämonenaustreibung. Also Dämonenaustreibung kommt in den Lehrbriefen nicht vor. Dann die Frage, ich habe es zwar schon gesagt, wiederhole es, zum neutestamentlichen Befund über Dämonenaustreibung. An wem wurden Dämonen ausgetrieben? Nur an unerlösten Menschen. Und schließlich, das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, die ich jetzt nicht näher erörtern kann. Die Dämonenaustreibung war ein apostolisches Zeichen. Nun, das kann ich erörtern, denn der Herr sagt das. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben und eben auch Dämonenaustreibung. Aber was ich nicht weiter beweisen oder begründen kann, ist meine nächste Behauptung. Die Dämonenaustreibung war eines jener apostolischen Zeichen, welche die apostolische Zeit kennzeichnet. Nun, ich habe ziemliche treue und anerkannte Diener Gottes auf meiner Seite mit dieser Meinung. Die Bibelübersetzer, Wycliffe, und auch Tyndale und der tschechische Reformator Hus, ein Schüler von Wycliffe. Und auch die Reformatoren, die haben sich in Distanzierung von der Kirche von Rom eindeutig gegen Dämonenaustreibung geäußert. Denn es existiert in der römischen Kirche
ein Ritual zur Austreibung von Dämonen. Und die Reformatoren haben sich davon distanziert. Luther hat in dieser Sache es ein bisschen halbherzig gemacht. Aber Zwingli, Calvin, der Straßburger Butzer, die haben sich alle ganz deutlich davon distanziert. Und die waren übrigens auch der Meinung, wie die Puritaner des 17. Jahrhunderts und auch Georg Whitfield im 18. Jahrhundert, Spurgeon im 19. Jahrhundert, dass die Zeichen und Wunder beschränkt waren auf die apostolische Zeit. Und dass die Dämonenaustreibung darum eben in die apostolische Zeit gehörte. Dass für unsere Zeit die Lehre der Apostel uns einen anderen Weg zeigt, um aus satanischer Verstrickung frei zu werden. Vielleicht sollten wir uns noch fragen, wofür war denn die Dämonenaustreibung ein Zeichen? Ein Zeichen ist ja etwas, das auf eine andere Sache hinweist, über sich hinaus hinweist. Dort an der Wand über der Tür ist ein Zeichen. Ein rennender Mann. Ja, hier sehe ich es ein bisschen besser. Ein rennender Mann. Das ist ein Zeichen dafür, dass dort eine Tür sein muss, wo wir raus können. Das Zeichen ist nicht die Tür. Da kommen wir nicht hinaus, wenn sie drinnen brennt. Wirklich nicht. Und so sind die Zeichen, sind Hinweise auf etwas Eigentliches. Das Zeichen weist über sich hinaus. Der Herr hat die Menschenmengen gespeist, die Brote gemehrt und sagt in dem Zusammenhang, ich bin das Brot des Lebens. Er tat dieses Zeichen und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Zeichen verwies also auf etwas Größeres als auf ein Brot, das einen für einige Stunden satt macht. Der Herr sagt in Johannes 8, Vers 12 und nachher in Johannes 9, Vers 4, ich bin das Licht der Welt. Und nachher tut er ein Zeichen, das diese Wahrheit illustriert. Er heilt den Blindgeborenen. Und der Herr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, und dann tut er ein Zeichen, das diese Tatsache illustriert. Er ruft Lazarus aus dem Grab. Das Zeichen war jedes Mal nur von begrenzter Wirkung und hatte nur insofern Bedeutung und Wert, als es über sich hinauswies auf etwas Bleibendes. Das Zeichen der Auferweckung des Lazarus zeigt, dass wer an den Sohn Gottes glaubt, zu unverweslichem Leben aufersteht. Was Lazarus ja nicht tat dort. Er musste wieder sterben. Er ist nur zu sterblichem Leben wieder auferweckt worden. Und die Dämonenaustreibung war ein Zeichen dafür, dass das Wort Gottes und der Glaube an das Wort Gottes den Menschen befreit aus der Gewalt der Finsternis, aus der Gewalt Satans. Und zwar für immer, ewig. Christus hat uns befreit von der Obrigkeit der Finsternis, wie Luther übersetzt. Oder aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, von Gottes Liebe. Kolosser 1, 13. Das Zeichen, das die Apostel taten, Zeichen der Dämonenaustreibung, wollte das demonstrieren. Wer ihrer Botschaft glaubte, und ihr Wort im Glauben aufnahm, wurde von der Macht Satans befreit und in das Reich Gottes, das Reich des Sohnes Gottes hineinversetzt. Das also die Bedeutung jenes Zeichens. Nun stellt sich ja, was ist das dann mit okkulter Belastung? Nun, es ist häufig so, dass Begriffe, die unklar sind, auch einen unklaren Inhalt haben. Und so weiß man ja gar nicht richtig, niemand weiß richtig, was das ist. Man hat so diffuse Vorstellungen. Es ist auch ein Begriff, den die Bibel nicht kennt. Die Bibel redet davon, wir sind Knechte der Sünde, wir sind Gefangene der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir werden sogar, Ungläubige werden sogar genannt, Söhne des Bösen. Das sind Ausdrücke, die die Bibel verwendet. Oder jene, die ich schon erwähnte. Fallstrick des Satans. Dem Satan Raum geben. Nun, wenn man fragt, ja, wie gerät denn jemand unter okkulte Belastung? Dann wird vielfach gesagt, indem man eine bestimmte Sorte von Sünden begeht. Sogenannte Gräuelsünden. Ich habe das mit der Konkordanz untersucht, damals als ich zusammen mit Walter Nietzsche dieses Buch da schrieb. Und wenn man all diese Stellen nachschlägt, wo Gräuel und Gräuelsünden erwähnt werden, dann findet man zum ersten Mal Folgendes: Wenn man vom Dankopfer oder Friedensopfer auch am dritten Tag noch aß, war ein Gräuel für Gott. Man durfte es nur am ersten und am zweiten Tag essen. Dann Homosexualität, sexueller Umgang mit Tieren, Opfern den Götzen der Heidenvölker oder ein fehlerhaftes Rindopfern, war dem Herrn ein Gräuel. Dann auch Magie, Spiritismus, Wahrsagerei, Götzendienst. Dann werden blutgierige, verlogene Menschen so bezeichnet, dass sie Gott ein Gräuel seien. Das Treiben der Gottlosen ist ein Gräuel. Diese sieben sind dem Herrn ein Gräuel, stolze Augen, falsche Zunge und so weiter. Also wir merken, dass es gar nicht eine bestimmte Klasse von Sünden gibt, die als Gräuelsünde zu ganz bestimmten Folgen führten, die man nachher auf ganz bestimmte Weise zu behandeln hätte. Also die Bibel liefert keinerlei Rechtfertigung dafür, so zu argumentieren. Dann wird manchmal gesagt, ja, aber jene Sünden, die den Tod nach sich zogen, die Todesstrafe nach sich zogen, das sind Sünden, die einen Menschen unter einen okkulten Bann bringen, ihn okkult belastet machen. Nun, ich habe hier 33 verschiedene Sünden aufgezählt, welche die Todesstrafe nach sich zogen. Und da findet sich Mord, Totschlag, Menschenraub, Verfluchen der Eltern, fahrlässig verschuldete Tötung, Sodomie, Sauerteig essen während des Festes der ungesäuerten Brote, fremden Göttern opfern und so weiter. Also wir merken auch hier, dieses Argument hält einfach nicht. Es ist nicht stichhaltig. Und so ist es besser, wenn wir ganz einfach das, was uns das Neue Testament sagt über Sünde, welche uns immer der Macht Satans aussetzen und wie wir von jeder Macht Satans freikommen können, wenn wir uns an dem orientieren. Und wir werden merken, dass das vollständig genügt. Nun, es wird manchmal doch erzählt, aber es hat ja geholfen. Und ich glaube das auch, dass es vielfach hilft, dass jemand dadurch, dass er hört, ja, er sei okkult belastet, er habe halt Astrologie betrieben und so weiter, und dann geht er hin zu jemandem, der da ein Fachkundiger ist und bekennt ihm diese Sünde und sie beten miteinander und nachher erlebt er eine Befreiung. Nun, es ist ja so, der Herr sieht das Herz, und wenn uns etwas bewusst wird, dass etwas Widergöttliches, auch wenn es jetzt Zauberei ist. Und wenn wir das dann bekennen, dann werden wir natürlich Befreiung erfahren und auch Gottes Zuspruch erfahren. Aber es liegt nicht an einer bestimmten Art von Seelsorge oder Lossagegebet, dass hier eine Hilfe erfahren wurde. Ja, manchmal wird dann auch gesagt oder fast immer und auch so praktiziert, dass man sich an besonders bevollmächtigte Seelsorger wenden müsse. Nun, sicher sind wir verschieden begabt, und der Herr hat Begabungen auch verteilt in der Gemeinde, damit wir einander gegenseitig dienen können. Hier aber geht es darum, dass man von gewissen Menschen behauptet, sie hätten mehr Einsicht in diese Dinge als andere. Also die wissen mehr, als der normale Bibelleser und Christ wissen kann. Und das führt zu ganz unseliger Abhängigkeit von Menschen. Dass man dann denkt, man müsse zu jenem Seelsorger gehen. Nur er habe hier Vollmacht und Erkenntnis zu befreien von der Macht der Sünde und der Finsternis. Abhängigkeit von Menschen, das ist nicht Gott gewollt. Wirklich nicht. Das kann nicht gut sein. Es führt auch dazu, dass man eigene Verantwortung abgibt. Man lässt dann den vollmächtigen Seelsorger beten, für sich beten und muss dann nicht selbst sich demütigen, seine Sünde bekennen, Sünde ablegen und Sünde fliehen. Vielfach steht auch der Teufel viel zu sehr im Mittelpunkt. Man beschäftigt sich mit dem Teufel und mit seiner Macht und seiner List und seinen Werken, anstatt mit dem Herrn und seiner Macht und seiner Wahrheit und seinem Werk, das ja vollständig genügt. Wir sind in der Gemeinde übrigens gerade am Kolosserbrief, ein wunderbarer Brief, der allein schon genügt, um zu zeigen, dass das alles wirklich ein Holzweg ist. In Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Das ist ja großartig. Hier ist immer Hilfe. Hier allein und hier vollumfängliche und allgenugsame Hilfe. Noch zwei, drei Gedanken, denn ich muss ja schauen, dass ich zum Schluss komme, zur Frage, ja, aber da gibt es doch die Belastung von den Vorfahren her. Nun, ich nenne jetzt drei Argumente, ich habe die sehr schön zusammengetragen gefunden in einem Heft von Wolfgang Bühne, also der Artikel ist von Wolfgang Bühne, in einer Nummer von Fest und Treu und hinten liegen einige dieser Hefte auf, allerdings nicht jene Nummer, wo diese Fragenbeantwortung drin steht. Jemand hat dort die Frage gestellt, eben, können die Sünden der Vorfahren auch die Kinder und Kindeskinder belasten? Erstens, natürlich haben die Sünden der Vorfahren Auswirkungen auf die Kinder. Die Sünde Adams hat uns alle zu Sündern gemacht. Einmal in der Weise schon sehr deutlich und handgreiflich, und dann auch das negative Vorbild von Eltern, die die Kinder zum Bösen verleiten. Aber zweitens, und das ist sehr wichtig, mit der Wiedergeburt sind die Sünden und ist die Schuld der Vergangenheit getilgt. Und mit der Wiedergeburt werden wir aus Adam in Christus versetzt. Römer 5. Und wir müssen Römer 5 studieren. So wie die Sünde Adams alle seine Nachfolgen befallen hat und darum in Adam alle sterben, so werden die in Christus sind, alle leben. Und werden alle gerechtfertigt. In Christus. Also da geschieht ein Bruch. Und das Neue Testament macht es sehr deutlich, dass wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott uns vergibt. Und macht es sehr deutlich, dass wenn jemand in Christus ist, da ist neue Schöpfung. Und dann müssen wir diesen Vers genau lesen, und das ist das dritte Argument, 2. Mose 20. Wir müssen diesen Vers wirklich sorgfältig lesen. 2. Mose 20, da steht im Vers 5, du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten Glied derer, die mich hassen. Warum leiden wir unter der Sünde Adams? Weil wir auch sündigen. Und wie lange leiden wir unter den Sünden der Vorväter? Solange als wir in ihren Sünden wandeln und den Herrn auch hassen, so wie sie ihn hassten. So steht es ja da. Am dritten und am vierten Gliede derer, die mich hassen. Wenn wir aber mit den Sünden der Väter und unseren eigenen Sünden brechen, ja, dann sind wir doch frei von diesen Sünden. Und das sagt das Alte Testament dann ganz deutlich. Kinder sollen nicht sterben um der Sünden der Väter willen. sondern wenn Kinder sterben, dann sterben sie um ihrer eigenen Sünde willen. Es ist sehr wichtig, dass wir dieses Prinzip der Verantwortung, das die Bibel so deutlich lehrt, festhalten und nicht irgendwie relativieren, abschwächen und daneben sagen, ja, weißt du, ich habe immer Schwierigkeiten mit Frauen, mein Vater war schon ein Frauenheld. Das ist eine ganz, ganz faule Sache. Dann müssen wir bekennen, das war übel, ich verabscheue das. Und wenn ich solche Dinge tue, ist das übel, ich verabscheue das. Brechen mit dieser Sache. Das müssen wir tun und nicht die Erklärung für unser Tun auf die Vorfahren schieben. Also die Heimsuchung der Sünden der Väter erfolgt nur an denen, die in den Sünden der Väter verharren. Und so haben wir Gegenbeispiele, wunderbare Gegenbeispiele. Josia, der vorbildlichste Erweckungskönig aller Erweckungskönige. Ein großartiges Vorbild. Er hat einen Großvater und einen Vater, die beiden schlimmsten waren. Über keine der Könige Judas wird ein so vernichtendes Urteil vom Herrn selbst ausgesprochen, wie über Manasse und Amon. Aber Josia verharrte nicht in den Sünden der Väter und darum haben die Sünden der Väter ihn nicht heimgesucht, sondern er empfing selbst Segen vom Herrn und war ein Segen für seine Zeit, für seine Zeitgenossen. Und umgekehrt sehen wir, wie Josia dann Söhne hatte, die alle gottlos waren. Weil sie, anstatt den Glauben ihres Vaters nachzuahmen, haben sie der Sünde gedient und darum zogen sie Gottes Zorn auf sie. Und ich will jetzt mit zwei Beispielen schließen, in wenigen Sätzen, Hiob und Paulus. Hiob ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Gläubige, wenn er von Satan angefallen wird, und das war bei Hiob ja wirklich krass, wie er frei wird von aller Macht Satans, auch allen Versuchen Satans, Hiob herabzuziehen und ihn dazu zu bringen, dass er sich von Gott lossagt und stirbt. Das Interessante ist, dass wir nirgends im Buch Hiob lesen, dass er sich irgendwie an den Satan gewandt hätte. Er redet mit seinen Freunden, aber meistens redet er zu Gott. Und wie wird Hiob frei von dieser Plage, die durch Gottes Zulassung von Satan über ihn kam? Wie? Dort, wo er sich vor Gott demütigt. Genau dort, wo er niederfällt vor Gott und bekennt, Gott, du bist Gott. Alles ist in deiner Hand. Dein Fügen und Schicken ist gut und gerecht. Da wird er frei. Und Paulus? Ja, ich habe schon gehört in Auseinandersetzung mit Christen, die eben sagen, Christen können besessen sein und man müsse Dämonen austreiben. Paulus sei auch besessen gewesen. Und dann verweist man auf 2. Korinther 12. Er habe einen Engel Satans gehabt, einen Dorn im Fleisch. Wie man das auch umschreiben mag, nun besessen sollten wir nicht sagen, weil es die Bibel nicht sagt, aber wir mögen sagen, er sei okkult belastet gewesen und gebunden oder wie auch immer. Was ganz klar ist, ist der Weg der Befreiung. Wie wurde Paulus frei von dieser Sache, die ihm zusetzte? Zuerst hat er gebetet. Nicht geboten, gebetet. Selbst gebetet, zum Herrn gebetet. Nicht jemand anders. Einen Spezialisten bestellt. Selbst gebetet. Dreimal flehte ich zum Herrn wegen dieser Sache. 2. Korinther 12, 7. Auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn. Auf dass er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am allerliebsten mich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Damit drückt Paulus nichts anderes aus, als dass er sich unter Gottes Fügen und Schicken gebeugt hat. Das war die Befreiung. Das war die Befreiung. Das ist ein wunderbares Vorbild. Und so sage ich noch einmal, was ich ziemlich am Anfang schon sagte: Unterwerft euch Gott. Wenn wir das tun, dann muss der Satan von uns weichen. Das ist der Weg, der glückliche, der wunderbare Weg, der wirklich zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes führt.